Drei Zeitalter durchlaufe die Aristokratie, so François René de Chateaubriand. Das Zeitalter wirklicher Überlegenheit, das der Privilegien und das der Eitelkeiten. Der bayerische Landadelige Sebastian von Pemmler lebte im Zeitalter der Privilegien. Wir fressen Gurt, heißt es bei ihm. Natürlich auf Kosten anderer. Ulrich Zwack hat Pemmlers Tagebücher gelesen.
An dem 1780. Jahr, dem 8. Märzen um 11 Uhr mittags, ist Sebastianus Josephus Antonius, ehelich erzeugter Sohn, Franziski Josephi Xaferii, Freiherr von Pemmler zu Hurlach und Leutstetten und der Maria Adelheid, geborene Baronissin von Donnersberg, zur Welt geboren und folgenden Tags in unserer Stadt Pfarrkirchen zu St. Peter in München christkatholisch getauft worden.
Als Freiherr Sebastian Josef Anton von Pemmler geboren und getauft wurde, galt das Kurfürstentum Bayern als größtes Armenhaus im gesamten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Was einiges heißen wollte, denn im Heiligen Römischen Reich gab es eigentlich nur Armenhäuser. Ein Fünftel bis ein Viertel der bayerischen Bauernschaft war zeitlebens von Armut bedroht. Gut 6% der Bevölkerung war tatsächlich bettelarm. Da zeugte es schon von geradezu unverschämtem Glück, wenn man, wie Sebastian von Pemmler, auf der Sonnenseite des Daseins geboren worden war.
Von den insgesamt 6 Kindern, die seine Mutter zur Welt brachte, erreichten nur 4 das Erwachsenenalter. Bei der Wahl der Vornamen ließen die Eltern wenig Fantasie walten. Die Älteste wurde auf die Namen Maria Josepha Katharina getauft, der nur 10 Monate später geborene erste Sohn hieß Franz Josef. Die nächste Tochter Maria Johanna Antonia und das Nesthäkchen Sebastian Josef Anton.
Weitaus origineller war, dass die Eltern schon früh beschlossen, dass nicht der erstgeborene Sohn Franz, sondern der um 6 Jahre jüngere Sebastian als Stammhalter fungieren sollte. Die Gründe dafür sind unbekannt, aber am wahrscheinlichsten ist, dass sich der Ältere schon in sehr jungen Jahren für eine geistliche Laufbahn entschieden hatte.
Die von Pemmler waren erst 1692 geadelt worden und mithin eigentlich reine Briefadelige. Aber eine bemerkenswert geschickte Heiratspolitik brachte sie innerhalb weniger Jahre in den Besitz von 2 Schlössern. Hurlach bei Landsberg und Leutstetten bei Starnberg. Und verband sie überdies mit so angesehenen Geschlechtern wie den Reichsgrafen von Fugger und den Freiherren von Donnersberg. Sie legten sich als Nebenwohnsitz ein Stadtpalais in München zu und wurden zu Hof- und Kriegsräten ernannt.
Sebastian von Pemmler wurde im Münchner Stadthaus der Familie geboren, aber aufgewachsen ist er auf Schloss Hurlach, wo er dann auch als Erwachsener die weitaus meiste Zeit verbrachte. Mit seinen 4 markanten Ecktürmen präsentiert es sich bis auf den heutigen Tag als ziemlich imposantes Gebäude.
Hurlach und Leutstetten waren sogenannte Hofmarken. Eine Hofmark bildete in Bayern seit dem Mittelalter eine Verwaltungseinheit, in der der damit belehnte Grundherr die niedere Gerichtsbarkeit innehatte und von seinen Untertanen genau festgelegte Geld- und Naturalienabgaben erhielt und alle möglichen Fuhr-, Spann-, Scharwerks- und Frondienste einfordern konnte. Die Freiherren von Pemmler besaßen nur 2 solcher Hofmarken. Alteingesessene Adelsgeschlechter oft mehr als ein Dutzend, manche auch 20 oder 30, und die Grafen Törring sogar 40. Doch die 2 Hofmarken der Freiherren von Pemmler waren schon sehr guter Durchschnitt.
Nun unterstanden nicht immer alle Untertanen in einem Dorf demselben Grundherrn. In Hurlach zum Beispiel gehörten nur 30 Familien zur von Pemmlerschen Herrschaft. Andere unterstanden dem Augsburger Domstift oder den Augsburger Klöstern St. Georg oder St. Magdalena.
Von den 30 von Pemmlerschen Untertanenfamilien in Hurlach ging es nur 2 relativ gut. Über die Hälfte waren dagegen Kleinbauern oder Häusler und Taglöhner. Trotzdem mussten sie ihrem Hofmarksherrn Rentenzahlungen leisten, Pacht bezahlen, Naturalabgaben, vor allem Getreide abliefern. Durchschnittlich 24 Tage im Jahr Fron-, Spann- und Scharwerksdienste übernehmen. All das bildete die Hauptquelle der von Pemmlerschen Einkünfte. Hinzu kamen relativ bescheidene Gerichts- und Notariatsgebühren. Alles in allem kamen so pro Jahr regelmäßig knapp 3000 Gulden zusammen, wobei allerdings nicht mehr ganz klar ist, ob in dieser Summe auch die Einnahmen aus der Hofmark Leutstetten enthalten sind, die für sich genommen knapp 1500 Gulden betrugen.
Vergleiche kann man trotzdem anstellen. Angehörige der bayerischen Crème de la Crème, wie die Grafen von Preysing, strichen um die 37.000 Gulden ein. Um arme Schlucker handelte es sich freilich auch bei den von Pemmler nicht.
Historische Geldsummen in moderne umzurechnen, erweist sich meist als etwas problematisch. Jedoch lassen sich immerhin Annäherungswerte erstellen. Ein Gulden entsprach 60 Kreuzern. Für 3 Kreuzer bekam man eine Maß Bier. Setzt man einen eher etwas zu niedrigen heutigen Durchschnittspreis von 6 Euro pro Maß an, wäre ein Gulden also 120 Euro wert gewesen. Somit entsprechen die 3000 Pemmlerschen Gulden ungefähr 360.000 Euro. Andererseits bekam man ein stattliches Haus in der Münchner Innenstadt bereits für 5200 Gulden. Heute würde es jedoch ein Vielfaches von 600.000 Euro kosten. Ein gutes Reitpferd schlug mit 50 Gulden gleich 3000 Maß Bier gleich 18.000 Euro zu Buche.
Bei vorsichtigster Schätzung belief sich das von Pemmlersche Jahreseinkommen auf mindestens 300.000 Euro. Wenn man dafür gar nichts tun muss, eigentlich gar nicht so schlecht. Sebastian Pemmlers Verwalter Vogel zum Beispiel, einer der bestdotierten Beschäftigten in der gesamten Hurlacher Hofmark, dem neben der Verwaltung der freiherrlichen Ökonomie auch noch die Gerichtsgeschäfte oblagen, bezog demgegenüber ein Jahresgehalt von gerade mal 10 Gulden, plus Nebenbezüge von rund 20 Gulden. Machte insgesamt 30 Gulden, gleich 600 Maß Bier, gleich 3600 Euro. Im Vergleich dazu ist heute sogar ein freier Hörfunkautor ein reicher Mann.
Kurzum, die Freiherren zu Hurlach und Leutstetten lebten wie die Maden im Speck. Darum konnten sie sich auch den Luxus des Bildungserwerbs leisten. Sebastian besuchte erst das Jesuitenkolleg zu Landsberg und wurde dann schon im Alter von 11 Jahren an der Ingolstädter Universität eingeschrieben, wahrscheinlich im Fach Jura. Er beherrschte die Fremdsprachen Latein, Französisch und Italienisch und konnte einigermaßen ordentlich Hochdeutsch schreiben. Angesichts der Tatsache, dass nur um die 15% der Gesamtbevölkerung überhaupt lesen und schreiben konnten, war das keineswegs so selbstverständlich, wie es heute scheinen mag.
Sebastian von Pemmler schloss sein Studium bereits mit 20 Jahren ab, musste dann aber erfahren, dass auch bei der Oberschicht die Glücksgüter höchst ungleich ausgeteilt waren. Denn junge Herren von wirklichem Stand gingen nach dem Studium auf eine ausgedehnte sogenannte Kavalierstour, vorzugsweise nach Italien oder Frankreich oder noch besser nach Italien und Frankreich. Diese Kavalierstouren dauerten oft mehrere Jahre lang. Man sprach dabei ausgiebigst Wein, käuflichen Weibern, gröhlendem Gesang und riskanten Glücksspielen zu. Das pflegte mehrere tausend Gulden zu verschlingen, mehr als das Budget von kleinen Landadligen wie den Freiherren von Pemmler beim besten Willen hergab. Deshalb endete die Kavalierstour bei ihnen schon wenige Kilometer vom elterlichen Schloss entfernt, nämlich bei der lieben Verwandtschaft.
Gesellschaftlich galt das nicht als Manko. Die Pemmlers waren, wie gesagt, immerhin mit den Donnersbergern und Fuggern verwandt. So lernte Sebastian etwa bei Franz von Fugger auf Schloss Weißenhorn 1,5 Jahre lang Benimm und wichtige Kontakte knüpfen. Noch besser gefiel es ihm jedoch bei Onkel und Tante von Donnersberg in Igling. Grund dafür war seine 19-jährige Cousine Josefa, mit der er im Sommer 1750 fast jeden Tag verbrachte – und die im Umgang mit dem damals fast 10 Jahre älteren, aber wohl noch reichlich naiven Vetter offenbar sämtliche Register der Verführungskunst zog. Doch im Jahr darauf zogen die von Donnersberg die Notbremse, weil sie mit ihrer Tochter andere Familienpläne hatten.
Ich bekomme einen Brief von der Freile Bas Josefa als zukünftige Hochzeiterin mit dem Obristen Lieutenant Baron Füll.
Festgehalten hat Sebastian solche Dinge in den Tagebüchern, die er allabendlich vor dem Zubettgehen führte. Heute liegen davon lediglich noch die Jahrgänge 1748 bis 1750 und 1763 inklusive 1765 vor. Wahrscheinlich hat er aber auch in den dazwischenliegenden und darauf folgenden Jahren täglich Aufzeichnungen gemacht. Diese sind entweder verloren gegangen oder harren noch immer irgendwo ihrer Wiederentdeckung.
Für die Tagebücher verwendete der Freiherr unter anderem sogenannte Schreibkalender. Diese Kalender, Schulheften ähnlich, aber wesentlich dicker, waren damals weit verbreitet. Wie die heute vorwiegend in leicht esoterisch angehauchten Damenkreisen beliebten Mondkalender dienten sie nicht nur als Terminübersicht, sondern auch als Lebenshilfe in allen möglichen Situationen. Sie führten die günstigsten Tage für Saaten, Anpflanzungen und Ernten auf, markierten die angeblich günstigsten Termine für den Aderlass oder für das Haare- und Nägelschneiden.
Solche gewichtigen Daten und Fakten wurden natürlich von hochgelehrten Männern zusammengestellt. Pemlers neuer katholischer Schreibkalender von 1750 zum Beispiel war ein Elaborat des Johann Georg Joseph Jäger, Stadtphysikus zu Kissingen, auch Würzburg und Bamberg, eines Mannes, der das Jahr 1750 mühelos auch nach anderen Zeitrechnungen als der christlichen datieren konnte.
Das zweite nach dem 12. Schaltjahr dieses 18. Säkuli. Nach Erschaffung der Welt 5699. Von der allgemeinen Sündflut 4043. Von Erbauung der Stadt Rom 2499. Im 5. Jahr der Krönung Franziski des Ersten zum römischen Kaiser.
Vor allem aber enthielten die Schreibkalender auch unzählige unbedruckte Seiten für eigene Notizen.
Die Tagebucheinträge waren mitunter nur 3 Zeilen kurz. Wenn sie einmal über 30 Zeilen erreichten, war das bemerkenswert lang. Und obwohl von Pemler jahrelang so ziemlich alles, was ihm täglich unterkam, festhielt, erfährt man über sein wahres Fühlen und Denken mit ganz wenigen Ausnahmen absolut nichts. Selbst wenn er sich grün und blau ärgerte, verlieh er dem Zorn nur verhaltenen Ausdruck.
»Ich bekomme ein artiges Schreiben vom Herrn Pfarrer von hier, welches auf der Stelle wieder beantworte, und zwar ebenso grob.«
Sebastian von Pemler schrieb ein knappes, ziemlich gutes Hochdeutsch und konnte sich dabei kaum auf Vorbilder stützen. Denn Luthers Sprache war bereits veraltet. Von Goethe und Schiller wusste noch niemand etwas und der Ruf des blutjungen Lessing reichte noch nicht bis Bayern. Also befleißigte sich der Freiherr der Sprache, die er bei den Landsberger Jesuiten gelernt hatte, und würzte sie mit zahlreichen Ausdrücken aus dem stark mit Bavarizismen durchsetzten Schwäbischen des heimischen Lechrheins, wie Heund, Gestert, Pappendeckel, Viech oder Bürschel.
Eigentlich hätte es sich gehört, dass Sebastian von Pemler in die kurfürstliche Verwaltung gegangen oder als Offizier ins Militär eingetreten wäre. Aber er tat nichts von beidem, sondern genoss einfach das Dasein. So musste der Herr Papa, der ein für damalige Verhältnisse fast biblisch hohes Alter von 81 Jahren erreichte, den privatisierenden Sohn bis über dessen 42. Geburtstag hinaus durchfüttern. Franz Josef, der ältere Sohn, stand dagegen ab 1749 als geistlicher Herr der Pfarrei Wullenstetten vor und genoss auch deren Pfründe. Und Tochter Josefa ging als Haushälterin mit ihm. Die gleichfalls ledig gebliebene jüngere Schwester Marianne lag dem Vater dagegen ebenfalls bis zu dessen Tod auf der Tasche. Erst 2 Jahre später zog sie nach Schloss Leutstetten um.
So lebte Sebastian von Pemler seit 1762 mit einer Handvoll Bediensteter allein auf Schloss Hurlach. Er begann den Tag mit Kaffee, manchmal Tee, ganz selten auch einmal Kakao, 3 ebenso exotischen wie kostspieligen Modegetränken. Als guter Katholik wohnte er dann oft den Messen in der Schlosskapelle oder auch in der Hurlacher Pfarrkirche bei. Die Landwirtschaft, von der er hauptsächlich lebte, interessierte ihn herzlich wenig. Er betrachtete die schweißtreibende Plackerei seiner bäuerlichen Untertanen lieber aus sicherer Ferne, indem er hin und wieder auf einen der Schlosstürme stieg und durch sein teuer erstandenes, damals hochmodernes Periskop blickte.
Obwohl er nicht arbeitete, war er keineswegs untätig. Er fuhr oder ritt häufig nach Augsburg oder Landsberg, besorgte dort Spezereien, Pfeifentabak, Wein, Schlafhauben, seidene Schnäuztücher, gab Möbelstücke, Kutschen, Schmuckstücke oder geblümte Bunthosen in Auftrag, hielt ein Pläuschchen mit dem Landrichter. Sebastian von Pemmler konnte gut malen und die Rahmen für seine Werke eigenhändig vergolden. Selbst vor der Gestaltung der Sonnenuhr an der Schlossfassade schreckte er nicht zurück. Er spielte mehrere Instrumente, unter anderem virtuos Mandora, eine lautenähnliche große Mandoline, und komponierte dafür auch eigene Stücke. Er schrieb unablässig Briefe, las gern und viel. Mangels weltlicher Literatur hauptsächlich religiöses, vor allem Sammelbände mit Jesuitenpredigten. Er hatte aber auch mehrere Zeitungen abonniert, damit er am Kaffee, Tee, Bier und Spieltisch mit seinesgleichen angemessen über die allgemeinen Zeitläufe diskutieren konnte. Und wie man mehreren Stellen in seinen Tagebüchern entnehmen kann, war er auch für gesellschaftlichen Klatsch durchaus offen.
Die junge Gräfin von Moos ist aus ihrem Stift Buchau nachher Haus geschickt worden, weilen sie sich mit einem Maler in eine Amour eingelassen.
Der Herr von Hurlach und Leutstetten strebte für sich natürlich eine etwas standesgemäßere Verbindung an. Zum Jahreswechsel 1762-1763 wurde er in München endlich fündig.
Schon fast 45-jährig hatte er die 28-jährige Maria Anna von Kawinski kennengelernt. Die junge Dame stammte aus Böhmen, aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie. Für Sebastian war es Liebe auf den ersten Blick. Da die herzallerliebste Karwinskin gute Kontakte zur Münchner Hofgesellschaft besaß, wurde durch die neue Bekanntschaft auch das Image des provinziellen Lechrainer Freiherrn ein wenig aufgewertet. So wähnte sich Sebastian Anfang 1763 geradezu im siebten Himmel.
Inwieweit Maria Anna die leidenschaftlichen Gefühle erwiderte, ist nicht überliefert. Dergleichen spielte unter Adeligen bekanntlich auch keine Rolle. Anbrennen ließ Freiherr von Pemmler jedenfalls nichts. Schon am 23. Januar feierte er Verlobung. Sie endete für ihn mit einer Riesenenttäuschung.
»Ich kehre zu Fuß um 12 Uhr nach Haus zurück. Und zwar mit größtem Verdruss. Parce que il m'était absolument défendu de coucher avec ma toute chère et adorable fiancée, weil es mir absolut verboten war, mit meiner liebsten und verehrungswürdigen Verlobten zu schlafen.«
Fast immer, wenn die Gefühle einmal mit ihm durchzugehen drohten, bediente sich von Pemmler des Französischen, der damaligen Lingua Franca des europäischen Adels. Als ob er dem als leicht barbarisch geltenden Deutschen in solchen Fällen nicht recht getraut hätte.
Erst nach der Hochzeit, am 10. Mai, durfte der frischgebackene Ehemann endlich nachholen, was dem Verlobten verwehrt geblieben war.
»Man legte zu nachts meine charmanteste Hochzeiterin in gewöhnlicher Zeremonie in das Brautbett, bis ich als Prinzipal nachgekommen und dieses unschätzbarste Kleinod als mein wahres Eigentum in Possession genommen.«
Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Maria Anna wurde schwanger. Im Herbst besorgte das Paar in München bereits Stoffe und Bänder zur Verzierung der Wiege sowie eine gläserne Kindsduttel, also eine Nuckelflasche. Doch dann erlitt die junge Freifrau von Pemmler offenbar eine Fehlgeburt. Und es sollte sich leider auch später kein Nachwuchs mehr einstellen.
Um sich noch mehr gesellschaftliches Ansehen zu verschaffen, kaufte sich Sebastian 1763 für 342,5 Gulden den Titel eines kurfürstlichen Kammerherrn. Das verschaffte ihm freien Zutritt bei Hof, sodass er jetzt Maximilian, dem dritten Josef, mit dem schönen Beinamen der Vielgeliebte, ab und an die kurfürstliche Hand küssen durfte. In der Oper konnte es ihm freilich trotzdem noch passieren, dass er in der vornehmen Welt der Residenzstadt auch weiterhin nur als unbedeutendes Provinzwürstchen galt.
»Wir werden in die Loge zu der verwittibten Frau von Scherf angewiesen, welche sich aber impertinent aufgeführt und uns nicht hineinlassen wollen. Wir bleiben nicht lange bei dieser groben Bagage, sondern gehen in die Loge der Frau von Wolframsdorf, die uns mit Frieden aufgenommen.
Nach Leutstetten reisten die Eheleute durchschnittlich nur zweimal jährlich. Ihr Lebensmittelpunkt war eindeutig Hurlach. Dorthin luden sie häufig Verwandte aus der näheren Umgebung ein oder machten bei denen Gegenbesuche. Bei all diesen Treffen frönte man ausgiebig dem Wein, Bier, Kaffee und Tabakgenuss, vor allem aber der Spielleidenschaft. Ihr war damals so gut wie jeder verfallen. Kaiser und Bischöfe und Mönche, Gräfinnen und Köchinnen, Bürger und Bauern. Man würfelte, spielte Schach, Mühle und Dame, Backgammon in allen möglichen Variationen. Man kartelte noch heute Bekanntes wie Tarock oder längst Vergessenes wie Alombre, Pampeln, Trisset oder Schnickschnackschnur. Wer es sich leisten konnte, besaß einen Billardtisch. Kegeln oder Spickerwerfen zählten dagegen eher zu den Massenvergnügungen.
Der Freiherr galt in den verschiedensten Disziplinen als sehr guter Spieler. Aber bei der Jagd, dem adligen Vergnügen schlechthin, machte er regelmäßig eine äußerst schlechte Figur.
Heunt haben wir bei Buchenhofen gejagt. Seind geschossen worden 2 Füchs und 4 Hasen. Bei diesem Jagen seind mir 3 Fatalitäten begegnet. Denn erstlich bin ich in einem Moos bis an die Waden stecken geblieben, also dass mich 2 Weidknecht wieder herausziehen müssen. Zweitens bin ich an einer Wurz geschlüpft und mitsamt der Flinten über den Haufen gefallen. Drittens habe ich auf 2 Hasen geschossen und beide gefehlt.
Die Zeit verstrich im langsamen Rhythmus der wechselnden Jahres- und Kirchenjahrzeiten. Auf Weihnachten und Neujahr folgten der Fasching, die Fastenzeit, Ostern und Pfingsten. An Kirchweih sah man den Untertanen leutselig beim Tanzen zu, ohne selbst daran teilzunehmen. 2-mal jährlich unterzog man sich und die Pferde einem prophylaktischen Aderlass. Fürs Seelenheil besuchte man manchmal gleich 3 Messen hintereinander. Wenn besonders treue Bedienstete Hochzeit hielten, steckte man ihnen ein paar Gulden zu, spendete für die Armen. Man aß gut und oft und mehr Fleisch in einer Woche als die meisten Untertanen im ganzen Jahr, gab Unsummen für eine standesgemäß repräsentative Lebensführung aus.
Es war ein ziemlich beschauliches, nicht sehr anstrengendes Dasein. Trotzdem starb Freiherr Sebastian von Pemmler schon mit nur 54 Jahren an einer schweren, nicht näher bekannten Krankheit. Man schrieb den 17. August 1772. Die erst 37 Jahre alte Witwe ließ ihn standesgemäß in der Hurlacher Pfarrkirche beisetzen und heiratete bereits 11 Monate später seinen Vetter Franz Josef von Donnersberg.
Dass das Geschlecht derer von Pemmler mit Sebastian ausstarb, entbehrt nicht einer gewissen Symbolik. Denn der Freiherr war ja zeitlebens ein typischer Vertreter einer untergehenden Epoche gewesen. Während er noch den spätabsolutistischen Landadeligen gab, hatte in den Städten längst das Zeitalter der Aufklärung Einzug gehalten. Die Vereinigten Staaten von Amerika gaben sich 1787 die erste demokratische Verfassung der Neuzeit. Nur kurz darauf verbreitete die Französische Revolution die Idee von der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aller Menschen in ganz Europa. Wohl dauerte ihre Verwirklichung in einigen Gegenden, wie etwa in Deutschland, etwas länger, aber letztlich waren auch dort die Tage adliger Herren, wie die von Sebastian von Pemmler, gezählt.
Sebastian von Pemmler, wir fressen Gurt. In der Reihe Land und Leute schilderte Ulrich Zwack das verspielte Leben des bayerischen Landadels im 18. Jahrhundert. Es sprachen Ruth Geiersberger, Hans-Jürgen Stockerl, Johannes Hitzelberger und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Ruth Maria Ustermann. Redaktion Gabriele Förk.